Es wird vielen Baumarten an ihrem jetzigen Ort weniger wohl und sie fangen an zu wandern. Und die Bäume sind ja relativ sesshaft. Das heißt ganz konkret, die nächste Generation, die sucht sich einen anderen Ort. Und wir müssen damit rechnen, dass es der Buche wirklich in Basel nicht mehr wohl ist. Dass es hier zu trocken ist im Sommer. Der Mischwald sollte aber auch noch zukunftsfähige Baumarten drin haben, sonst nützt es dann nicht so viel.
Hallo liebe Aha-Hörerinnen und Hörer. Schön hört ihr wieder rein. Ich bin Anna Matjasiewicz und das ist Aha, ein Podcast für Wissen. In dieser Episode beantwortet der Waldforscher Peter Brang die Frage, wie verändert sich der Schweizer Wald im Klimawandel? Peter Brang forscht an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Und in dieser Lecture hat Peter Brang viele interessante Bilder und Grafiken gezeigt. Leider kannst du diese nun im Podcast nicht sehen. Das ist ein bisschen schade, aber dennoch präsentiert Peter Brang viele spannende Erkenntnisse und Forschungsprojekte. Das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Den Vortrag, den du gleich hörst, hielt Peter Brang im Januar 2020 im Kulturzentrum Südpol in Luzern. Wir wünschen dir viel Spaß bei der Audioversion der Lecture.
Ja, geschätzte wissenshungrige Damen und Herren, ich freue mich, hier Ihnen den Wald im Klimawandel näher bringen zu dürfen. Wenn Sie dieses Bild hier anschauen, denken Sie vielleicht, da bringe ich gewisse Dinge nicht ganz zueinander. Also da ist von der Schweiz die Rede, ist von der Toskana die Rede und vom Südpol. Und alles werde ich nicht zusammenbringen in diesem Referat. Aber die ersten zwei Dinge versuche ich zusammenzubringen. Sie sehen vielleicht auch etwas, was etwas fremd wirken könnte, auf jeden Fall für Spezialisten. Da ist bei dieser Beschreibung der Fotografie von Zerreichen die Rede. Haben Sie wahrscheinlich noch nicht so häufig gehört. Das ist eine Eichenart, die in der Schweiz nur im Südtessin vorkommt. Wir haben andere Eichenarten, die es etwas kühler und feuchter mögen. Ich komme darauf zurück. Nun, etwas ausführlicher noch zu meiner Person. Ich habe Forstingenieur an der ETH studiert, als es das da noch gab, und war dann in Kanada in einem Postdoc, habe dort auch geforscht und bin eben schon so fast ein Fossil an dieser Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Seit 23 Jahren bin ich jetzt dort. Ich durfte dieses Forschungsprogramm leiten, wie schon gesagt wurde, und zurzeit bin ich Senior Scientist und was das so genau bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber in den Beschreibungen heißt es, man vertritt irgendwie die WSL auch selbstständig gegen außen. Das tue ich ja heute. Was ich sonst forschungsmäßig tue, ich leite mit zwei Kollegen und Kolleginnen zusammen die Forschung in Schweizer Naturwaldreservaten. Also das ist eine gesamtschweizerische Aktivität. Ich bin auch tätig in der Kooperation Schweiz-Ukraine in der Waldforschung, die gibt es nämlich. Und als ich das hier oben gesehen habe, hat mich das etwas erinnert an etwas, was ich gerade tue. Ich versuche nämlich, Ukrainisch zu lernen. Und diese Buchstaben da oben, die sehen so ähnlich aus zum Teil. Dann leite ich das Projekt Testpflanzungen, darauf komme ich zurück. Das hat stark mit dem Klimawandel zu tun. Ich leite ein Projekt zur Gebirgswaldverjüngung. Da geht es darum, wie kann man Verjüngung überhaupt beurteilen und feststellen, ob es genug hat oder zu wenig. Ich bin auch leitend in einem Projekt, wo es darum geht, eine App zu entwickeln. Da komme ich drauf zurück. Und das mache ich eben sehr häufig. Vorträge, Kurse, normalerweise für Waldfachleute. Vielleicht sind Sie das ja nach dem Vortrag auch. Auf jeden Fall auf dem Beginners-Level. Und das macht mir auch Spaß. Nun, ich möchte, bevor ich in das Thema wirklich einsteige, eine Frage wirklich stellen. Ist der Wald eher betroffen vom Klimawandel? Also hat er ein Problem? Oder ist er die Lösung? Mildert der Wald den Klimawandel? Man könnte ja auf die Idee kommen, die Bäume, die fressen ja CO2, oder? Kohlendioxid, Treibhausgas, das könnte ja nützen. Und wenn man dann schaut, wo der Kohlenstoff verteilt ist in der im Wald, dann sieht man, das sind sehr große Mengen an Kohlenstoff eigentlich gebunden. So diese Grüntöne in der Grafik, das ist vor allem Kohlenstoff im Boden. Zum Teil gibt es das dann auch noch blau in Wurzeln und Totholz. Also das meiste von diesem Kohlenstoff sieht man nicht. Das Oberirdische, was wir immer sehen, da ist auch Kohlenstoff drin, aber es ist ein kleinerer Teil. Und das sieht ja gigantisch aus, oder? Da ist wirklich viel gebunden. Allerdings speichert der Wald pro Jahr nur etwa 3% der jährlichen Treibhausgasemissionen, die wir haben. Und das relativiert das Ganze dann auch wieder. Also der Speicher ist groß, aber sozusagen die jährliche Speicherleistung, die ist klein. Und dazu kommt natürlich, wenn die Winde wieder blasen und die Bäume umkippen, dann wird natürlich am Schluss der Kohlenstoff auch wieder freigesetzt als Kohlendioxid. Das wird wieder veratmet. Also der Wald ist eindeutig betroffen. Er ist keine Lösung dieses Problems. Das sind die vier Punkte, die ich in meinem Referat behandeln möchte. Ich möchte Ihnen verständlich machen, dass sich der Wald verändert. Es tönt banal, aber vielleicht ist das nicht so klar. Dann geht es um die Auswirkungen des Klimawandels, um die Anpassung an die Klimawandel und was die Baumart dafür eine Rolle spielt. Und dann gebe ich noch einen kurzen Einblick in ein Projekt, mit dem wir begonnen haben. Dieses Bild sehe ich relativ häufig in den Bergen. Ich blicke da manchmal an einen Hang. Das ist also der sogenannte Gegenhang. Das ist eigentlich weit weg. Und das fasziniert mich immer. Es ist dann noch viel größer im Ausschnitt. Und ja, es sieht eigentlich immer gleich aus, muss man sagen. Aber ich als Fachmann, ich lese darin natürlich schon Entwicklungen heraus. Sie sehen da große Bäume und Sie sehen kleine Bäume. Und die kleinen Bäume, die deuten darauf hin, aha, da standen wahrscheinlich auch mal große Bäume und die sind irgendwie weggekommen. Ich glaube, da war ziemlich viel mit Borkenkäfer und Sturm. Und nachher hat sich eine junge Waldgeneration etabliert. Also man sieht schon in diesem Bild eigentlich eine Dynamik drin. Diese Dynamik kennen Sie auch von Ihren Spaziergängen im Wald, oder? Da werden Bäume geschlagen. Da sieht man vielleicht jetzt die Dynamik weniger gut in diesem Bild. Sie sehen junge Bäume, die sind gepflanzt worden. Zum Teil sind sie damit so Plastikhüllen geschützt. Das ist, weil die Rehe sie halt auch lieben. Also da wird eine neue Generation auch gepflanzt. Deutet wieder auf die Veränderung hin. Und diese Stöcke hier der alten Bäume, die zeigen auch, da war mal ein alter Baum, oder? Und der wurde geschlagen und das Holz zersetzt sich jetzt wieder. Nun, das ist eine sehr kurze Skala. Wir können das etwas ausdehnen und hier, ich möchte es hier veranschaulichen mit zwei Bildern aus einem Waldreservat, in dem wir auch forschen dürfen. Um 1905 sah dieser Wald, ein Affenwald im Unterengadin, so aus und 2015, wie das untere Bild zeigt. Also da ist einiges gegangen. Und das ist gerade augenscheinlich. Der Wald war viel lockerer vor etwa 110 Jahren. Und er ist jetzt viel dichter. Da sind sehr viele Bäume dazugekommen. Es gibt da andere Bilder aus diesem Wald, die sind so hübsch. Deswegen zeige ich sie. Schauen Sie einmal diesen Baum hier an, der da steht als Gerippe. Und dieses Bild habe ich dann auch wiederholt. Der Baum ist immer noch da und das Gerippe sieht eigentlich auch noch ziemlich gleich aus. Er ist halt einfach etwas gekippt. Das ist passiert. Was natürlich auch passiert ist, die Dame, die dort sitzt, die ist nicht mehr da. Und was Sie auch sehen, es ist eigentlich viel grüner geworden und es hat junge Bäume, die sind auch gekommen. Im Lauf von 110 Jahren ist das aber natürlich extrem wenig eigentlich. Das ist ein Wald, der extrem langsam sich entwickelt. Der ist auf etwa 2300 Metern hier, also nahe an der Waldgrenze. Jetzt möchte ich die Zeitskala etwas öffnen. Das ist ein See im Tessin und diese Seen haben die Eigenschaft, dass sich darin Sedimente ablagern jedes Jahr. Das gibt so eine Art wie Jahrringe in den Seesedimenten. Und aus diesen Seesedimenten, da fangen sich eben auch Pollen der Vegetation an. Und daraus kann man nachher ablesen, wie die Vegetation sich im Laufe der Zeit verändert. Das ist so ein sogenanntes Pollendiagramm, das man hier konstruiert hat. Also ganz unten sind die ältesten Pollen und ganz oben sind die jüngsten. Und natürlich können Sie da nichts entziffern, das kann ich auch nicht. Es geht auch nicht um die einzelnen Arten hier. Es geht darum, dass das Schwarz zeigt einfach die Häufigkeit verschiedener Arten. Und im Laufe von 15.000 Jahren, diese Zeitskala sind etwa 15.000 Jahre hier dargestellt, links vor 15.000 Jahren und hier etwa heute, da hat sich die Vegetation mehrmals umgekrempelt. Da ist also viel passiert. Zum Beispiel gab es da ganz am Anfang einmal eine Föhrenzeit, zum Teil sogar eine Arvenzeit. Es ist schwer vorstellbar, dass die Arven, die heute bei uns an der Waldgrenze oben kleben, dass die da im Tessin unten waren. Es gab mal eine Tannenphase, eine Weißtannenphase. Und wenn Sie das Bild anschauen, wie das die Landschaft jetzt aussieht, da sind fast keine Tannen mehr. Dann gab es natürlich die Kastanienphase. Das war der Mensch, der die Art gebracht hat. Und man kann das so zusammenfassen. Die Bäume sind wirklich Migranten. Und wenn sie es nicht wären, dann wären sie schon lang ausgestorben. Die mussten sich in den vergangenen Klimaänderungen, mussten die wild hin und her wandern. Und viele haben es geschafft und manche auch nicht. Manche sind tatsächlich ausgestorben. Darum gibt es in Nordamerika viel mehr Baumarten als bei uns, wo die Alpen so einen Querriegel dargestellt haben und die Wanderung verhindert haben. Nun, suchen Sie Luzern auf diesem Bild. Es ist nicht so einfach. Irgendwo in der Mitte dürfte es dort liegen. Es sah einmal so aus vor etwa 24.000 Jahren. Heute sieht es so aus und in wenigen Jahrzehnten werden die letzten weißen Flecken noch viel weiter zusammengeschrumpft sein. Nun, auf einer ähnlichen Zeitskala wie dieses Pollenprofil zeige ich hier die Durchschnittstemperatur weltweit, also von minus 20.000 Jahren vor Christus bis etwa 2000 nach Christus. Und Sie sehen da in der grünen Phase, da war es eben kalt, Eiszeiten. Und dann waren die mal vorbei, es war etwas wärmer, es wurde auch wieder etwas kühler und eigentlich wäre eine Eiszeit gekommen, wenn der Mensch nicht dazwischen gefunkt hätte. Aber wir haben das eben mit den Treibhausgasen sozusagen durcheinander gebracht und haben das zu einer Programmänderung geführt. Jetzt im Moment sind wir etwa dort, wo man diesen Kreis sieht, wo es genau hingeht. Es geht einfach rauf, das ist klar. Wie schnell, das ist nicht klar. Das hängt davon ab, wie viel Treibhausgase wir in Zukunft in die Atmosphäre ausstoßen werden. Aber was deutlich ist, ist die Geschwindigkeit dieser Veränderung. Die ist, das gab es vorher nicht. Und die Folgerung daraus ist auch, die Pflanzen zum Beispiel, die konnten sich in der Vergangenheit nicht im Laufe der Evolution daran anpassen, dass es halt ab und zu so schnell geht. Das konnten sie nicht. Dass es so mal so etwas im 45-Grad-Winkel hochgeht, jetzt auf dieser Skala und wieder runter. Daran haben sie sich angepasst. Diese Kurve haben Sie wahrscheinlich schon gesehen. Das sind einfach die gemessenen Daten jetzt wieder auf einer kürzeren Skala. Und die Aussage ist ja da eigentlich, ja, es ist immer so, das letzte Jahr war eines von den wärmsten 2016 war es so, glaube 2017 das zweitwärmste und 2019 war, glaube ich, wieder das zweitwärmste. Also ja, das ist der Trend. Es wird also deutlich wärmer. Jetzt sehen Sie hier auf der linken Grafik, wo das hingehen könnte. Man arbeitet ja da mit Klimaszenarien. Die rote Kurve ist ein Klimaszenario, wenn wir uns eigentlich nicht bemühen um eine Reduktion der Treibhausgasemissionen. Und dann wird es wirklich weltweit stark wärmer, hier bis Ende dieses Jahrhunderts etwa um plus 4 Grad. Auf der rechten Grafik sehen Sie, wie die Temperatur in der Schweiz, wie sich das auswirken könnte, und zwar dann noch verteilt auf die Jahreszeiten. Und Sie sehen verschiedene Zeitperioden. Blau ist eben, das ist schon bald, etwa in 15 Jahren. Und grün ist etwa gegen Ende des 21. Jahrhunderts. Und vor allem der Sommer, der fällt da auf. Die Sommer werden wirklich wärmer. Es gibt Hitzewellen. Wir haben ab und zu so Mittelmeerklima in der Schweiz. Und Sie sehen auch, wenn Sie diese Skalen vergleichen, also wir haben in der Schweiz hier die Abweichung etwa 4 bis 5 Grad und weltweit ist es eher um 2085 3 bis 4 Grad. Bei uns ist es stärker. Uns fehlt die dämpfende Wirkung der Meere. Deswegen ist diese Erwärmung bei uns ausgeprägter. Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, wie extrem war denn eigentlich 2018? Wie muss man das einordnen? Also das war dort, als man Verbote bekam, die Rasen zu sprengen und so weiter. Und als die meisten Leute in der Badanstalt waren. Nun, ich probiere das zu illustrieren anhand der Verbreitung der Buche. Die Buche ist eine Baumart, der es in Mitteleuropa recht wohl ist. Sie fehlt da ganz im Süden und im Norden. Grün ist wirklich so, dass ihr Verbreitungsgebiet. Blau sind Punkte, wo man sie dann gefunden hat, zum Teil, weil sie schon dort war, zum Teil, weil man sie gepflanzt hat. Diese Daten kann man auch ganz anders darstellen in einem Art Klimadiagramm. Sie sehen auf der vertikalen Achse die Niederschlagssumme, so zwischen 500 und 2500 Millimeter pro Jahr, und auf der horizontalen Achse die Jahresdurchschnittstemperatur. Und die blauen Punkte entsprechen eigentlich den blauen Punkten auf der anderen Grafik. Und man sieht, ja, okay, wenn man all die grauen Punkte, das ist so das Klima, das in Europa vorkommt, als Hintergrund nimmt, dann ist die Buche so im Zentrum. Die Extreme meidet sie. Um sich da zu platzieren, habe ich hier einmal Basel eingetragen. Basel ist da so im rechten unteren Ecke. Das ist aber ein Durchschnittswert über längere Zeit. Und wenn man jetzt diese Trockenjahre von unten 76, 2003, 2015, 2018 in diese Grafik projiziert, dann sieht man, dass bei solchem Klima eigentlich die Buche an der Grenze ist in Europa. Also das verträgt sie eigentlich schlecht. Natürlich waren das extreme Jahre, das war nicht ein Mittelwert. Und der Wert von Basel ist ein Mittelwert. Das muss man schon man kann es nicht direkt vergleichen, aber wir haben ja immer mehr Jahre, die so sind. Und wir müssen damit rechnen, dass es der Buche wirklich in Basel nicht mehr wohl ist. Dass es ihr zu trocken ist im Sommer. Sie ist, das ist einfach Trockenheit. Es ist zu trocken und das hat dann wirklich Folgen. Ich komme darauf auch zurück. Die Forschenden haben dann versucht, diese Eignung der Pflanzen bei verschiedenem Klima in solchen Karten darzustellen. Das sind so Eignungskarten oder man könnte sagen Wohlfühlbereiche, was rot dargestellt ist. Da stecken statistische Modelle dahinter und also reale Daten, das heißt reale Verbreitungen von Buchen heute. Und in der linken Grafik sieht man, okay, so in den letzten 70 Jahren da war es der Buche eigentlich so im Mittelland, Schweizer Mittelland wohl. Und wenn man jetzt schaut, wo das Klima hingeht, dann wird es ihr dort zunehmend unwohl und sie findet aber dafür mehr Habitat, mehr geeigneten Lebensraum in den Bergen. Sie zieht sich eigentlich in die Berge zurück. Man kann es auch für die Fichte zeichnen, das sieht ähnlich aus. Oder für die Eiche, das sieht etwas anders aus. Die hat im Moment da nur so eine relativ kleine Verbreitung und das sieht so aus, als droht uns da eine Eicheninvasion. Könnte man so sagen. Jetzt muss man aber etwas aufpassen, diese Karten zu interpretieren. Ich gehe nochmal zurück zur Buche. Ein weißer Bereich oder ein Bereich, wo es weiß wird sozusagen oder hellbeige wird. Das heißt nicht, dass zu dem Zeitpunkt, der da oben angegeben ist, die Buche nicht mehr da ist. Das heißt eigentlich nur, bei dem Klima, das wir für diese Zeitperiode erwarten, finden wir heute keine Buchen. Vielleicht hält sie es aber doch etwas länger aus. Also in dem Sinn ist das eigentlich eine reine Eignung, ein Potenzial und es ist keine zeitliche Entwicklung. Ich nehme an, das geht etwas länger. Wenn ich die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wälder jetzt zusammenfassen möchte, dann sehen wir eben diese Eignung, die ändert sich. Es wird vielen Baumarten an ihrem jetzigen Ort weniger wohl und sie fangen an zu wandern. Und die Bäume sind ja relativ sesshaft. Das heißt ganz konkret, die nächste Generation, die sucht sich einen anderen Ort. Das ist ja bei den Menschen eigentlich ähnlich. Wir müssen mit vermehrten Störungen rechnen. Das können Trockenperioden sein. Das haben wir erlebt, oder? Jetzt schon. Es kann Waldbrand sein. Also wir müssen damit rechnen, dass das, was wir immer hören, Waldbrandgefahr im Tessin und so, dass das vermehrt auch bei uns auf die Alpen-Nordseite überschwappt und dass es häufiger nicht möglich ist, am 1. August ein Feuerchen anzuzünden. Schädlinge, die spielen auch eine große Rolle. Die Bäume sind dann geschwächt, sie sind anfälliger. Klassisches Beispiel ist der Fichtenborkenkäfer, aber da gehören auch solche dazu, von denen wir wahrscheinlich noch nichts wissen. Also die werden klimatisch, wird es ihnen wöhler bei uns, aber sie werden natürlich auch durch den weltweiten Handel, werden sie verbreitet und verschleppt. Ähnlich wie im Moment dieser Coronavirus, oder? Seine Wege findet einfach jetzt über die Menschen. Bei Sturm und Schnee sehen wir keinen klaren Trend. Man hat manchmal den Eindruck, es stürmt mehr als früher, aber das ist nicht so eindeutig. Nun, die Folgen ganz konkret ist, dass einzelne Bäume sterben. Das haben wir im letzten Sommer und im vorletzten Sommer schon gesehen. Aber es kann auch ganze Waldgebiete betreffen. Also die Bäume werden einfach braun. Sie werden dürr irgendwann im August und sie verlieren ihre Blätter viel früher als sonst und vielleicht dann eben dauerhaft. Also das ist nicht immer so, dass sie dann einfach sozusagen früher Schluss machen im Sommer und dann im nächsten Jahr frisch fröhlich wieder austreiben. Wir müssen also mit Absterbephänomenen rechnen, aber das ist je nach Baumart ist das verschieden, weil die Ansprüche sind verschieden der Baumarten, sie vertragen verschiedenes Wetter. Das Alter auch spielt eine Rolle, wie viel Platz sie hatten zum Wachsen, ob sie wirklich im Schuss sind. Und auch der Waldstandort. Unter Waldstandort verstehe ich alle Umwelteinflüsse auf einen Organismus hier, eben auf ein Waldökosystem. Und das hat sehr viel mit dem Boden zu tun. Also die Frage ist, wachsen die eigentlich auf dem Fels? Oder ist da eigentlich ein Boden, der sich sehr viel Wasser speichert und über trockene Phasen hinweg helfen kann? Ich möchte ausdrücklich hier den Begriff Waldsterben vermeiden, oder? Es ist nicht ein Waldsterben, aber es ist sicher ein Baumsterben, von dem wir jetzt schon erste Anzeichen auch gesehen haben. Und man kann sich ja dann fragen, ja gut, dann sterben halt die Bäume, oder? Aber da kommen ja wieder welche. Das ist auch so, da kommen wieder welche. Darüber müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber es werden natürlich Waldleistungen gefährdet. Klassisches Beispiel Hartwald. Wenn natürlich dann der Wald für die Erholung gesperrt wird, ja, dann ist eine wichtige Leistung des Waldes, ist mindestens mal für eine Zeit lang weg. Und die Leute beklagen sich natürlich, weil auf ihrem gewohnten Weg, wo sie durchgehen, wo vor allem auch ihr Hund unbedingt jedes Mal durchgehen muss, weil das nicht mehr möglich ist. Beispiel hier auch für solche Mortalitätsphänomene, das ist im Wallis. Da sterben die Föhren eigentlich schon seit längerem. Oder hier, das war aus dem Sommer 2018 im Kanton Jura. Das ist tatsächlich eine trockene Gegend gewesen, oder beziehungsweise es hat dort wenig geregnet. Und ja, also das ist dann schon langsam substanziell, oder? Also da muss man sich dann überlegen, muss man den Wald sperren? Weil die Buchen, die verlieren diese Zweige relativ rasch. Das ist also relativ gefährlich. Oder ein anderes Beispiel hier, das sind Fichten, die durch den Borkenkäfer abgestorben sind, schon längere Zeit her. Der Borkenkäfer, der ist eigentlich normalerweise so mit dieser Fichte, ja, man könnte sagen, die vertragen sich irgendwie, oder? Also vor allem der Borkenkäfer verträgt die Fichte. Aber die Fichte wehrt sich natürlich schon auch gegen den Käfer. Also es ist irgendwie so ein biologisches Gleichgewicht. Aber wenn es dann zu trocken wird, dann ist die Fichte geschwächt, oder? Und dann hat sie Mühe. Das hier war jetzt nicht infolge Trockenheit. Das muss ich dazu sagen. Aber solche Bilder in den Alpen werden wir sicher häufiger sehen. Und in den Alpen geht es ja um den Schutz vor Naturgefahren, oder? Um Steine und so weiter, die einem sonst halt auf den Kopf fallen. Hier in diesem Fall ist darunter kein Dorf, sondern es ist nur der Fluss. Und deswegen hat man sich da auch entspannt zurückgelehnt und gesagt, wir lassen das einfach laufen, oder? Aber wenn da ein Dorf drunter wäre, dann hätte man sicher etwas unternommen. Und das ist auch eine Waldleistung, Holz. Wenn man dann die Stämme ernten muss, wenn sie erst so dick sind, ja, das ist eigentlich auch nicht das Ziel. Das sind natürlich dann letztlich auch wirtschaftliche Verluste. Nun, über Waldleistungen möchte ich aber doch noch schnell etwas sagen, was so allgemeiner ist. Sie sehen da ganz oben als Bild eine Insel in Schweden. Und da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Da wächst nämlich ein wunderschöner Eichenwald. Und dann hat man um etwa 1980, da wurde dann klar, woher der stammt. Da hat das Forstamt der Marine gemeldet, sie könnten das bestellte Bauholz holen. Und zwar hatte das Parlament um 1829 beschlossen, wir brauchen Eichen für unsere Kriegsschiffe. Das war Voraussicht. Und man hat die Bäume gepflanzt. Also das heißt, die Waldleistung, ja, da ist man eigentlich voll dran vorbeigegangen. Heute, man hat sich wirklich getäuscht, was man brauchen wird. Natürlich findet man heute eine ganz andere Waldleistung für diese Eichen. Die sind wunderbar für die Biodiversität zum Beispiel. Aber einfach auch, um zu sagen, dass mit den Waldleistungen, das bleibt also auch nicht stabil. Das hängt auch damit zusammen mit den ersten Bildern von diesem Tamangur, von diesem Affenwald. Der war natürlich auch so locker, weil die Leute jedes dürre Hölzchen herausgeholt haben und in den Ofen geschoben haben. Nun kann man so generell einschätzen, wie klimafit die Baumarten sind. Es gibt solche, die eher Probleme haben werden. Es gibt solche, denen es wahrscheinlich besser geht. Also zum Beispiel die Eichen oder Linden. Aber eigentlich sind solche generellen Aussagen irreführend. Ich bin gegen ein allgemeines Baumartenrating. Und zwar kommt es wirklich auf die Umweltbedingungen an. Also wenn Sie an die Fichte denken, es gibt Orte in der Schweiz, wo es der Fichte heute einfach zu kühl ist. Die vermögen gerade noch so durchzukommen. Und anderen Baumarten ist es dort nicht mehr wohl. Das ist eben hoch in den Bergen. Aber wenn es jetzt wärmer wird, dann sind die noch so froh, also dann wachsen sie besser. Und deswegen kann man das eigentlich nicht so allgemein sagen. Die Baumart ist aber der Schlüssel zur Anpassung. Die jungen Bäume, die erbringen, so wie diese Tanne, die erbringen vielleicht dann in 50 bis 100 Jahren wirklich Waldleistungen. Also dann kann der Baum zum Beispiel einen Stein aufhalten. das kann er. Das dauert also, aber nur, wenn sie das Klima heute und das Klima, das dann herrschen wird, ertragen. Also sie müssen beides können. Und diese Baumarten haben unterschiedliche Ansprüche. Und deswegen ist diese Wahl der passenden Baumart ist ganz entscheidend für die Anpassung. Deswegen haben wir auch die Fachgrundlagen für diese Baumartenwahl jetzt in den letzten Jahren angepasst. Es gibt schon solche Empfehlungen, oder welche Baumart in welcher Höhe lagern, auf welchem Boden. Das gibt's schon. Aber man hat das jetzt sozusagen klimawandeltauglich umgebaut. Und zwar haben wir da aus der Vielzahl von Klimaprojektionen eine ganz starke Vereinfachung vorgenommen. Wir haben gesagt, wir nehmen nur zwei mögliche Klimazukünfte, damit das handelbar bleibt. Was da genau steht, ist eigentlich nicht so entscheidend. Entscheidend ist, wir haben sozusagen einen starken Klimawandel angenommen und einen mäßigen. Und der starke, der geht davon aus, dass es bis Ende des 21. Jahrhunderts, und das ist jetzt nur der Sommer, weil der Sommer ist wirklich maßgebend für die Pflanzen, dass es dort etwa 4 Grad wärmer wird und dass die Sommer im Durchschnitt 20% trockener werden, also weniger Niederschlag. Und im mäßigen Szenario, da sind es nur +3 Grad und der Niederschlag bleibt unverändert. Man könnte ja sagen, links, das ist etwas pessimistischer oder vielleicht auch realistischer. Und rechts, das ist optimistisch. Also ich möchte daran erinnern, dass wir, wenn man die Emissionen anschaut, eigentlich immer noch bei den schlimmsten Annahmen sind oder sogar noch leicht darüber. Vielleicht geht ja etwas, vielleicht. Nun, wie kann man diese 3 bis 4 Grad übersetzen in Baumartenwahl? Und da kann man dieses Ausmaß der Klimawandlung kann man auch in den Höhenstufen eigentlich sehen. Wenn Sie an so einen Berghang blicken, dann sehen Sie oben, zum Beispiel auf 1400 Meter über Meer, da sehen Sie Fichten wachsen. Dann kommt irgendwie so eine Mischung aus Fichten, Tannen, Buchen und unten sind Buchen und andere Laubbäume. Und das ist eine Reaktion auf das Klima. Das bildet die Ansprüche der Baumarten ab. Diese 3 bis 4 Grad entsprechen etwa 500 bis 700 Höhenmeter. Das ist etwa dieses Ausmaß. Übrigens ist es ein Herr, der etwa vor 450 Jahren hier den Pilatus bestiegen hat, der als erster auf diese Höhenstufen aufmerksam gemacht hat. Humboldt hat das dann 250 Jahre später auch nochmal gemacht. Aber der hat das hier eigentlich schon im Pilatus gesehen, der Konrad Gessner. Nun, und aus dieser Höhenstufen haben wir nachher gesagt, gut, das können wir nutzen, um diese Baumartenwahl ja klimatauglich zu machen. Die Grundidee ist, dass man sozusagen die Analogien sucht. Also das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen solchen Fichten-Tannenwald haben heute, dann überlegen Sie sich, ja, in welche Richtung geht das, wenn das zum Beispiel, wenn Sie die eine Klimaprojektion annehmen oder die andere. Und es könnte zum Beispiel in Richtung eines Föhrenwaldes gehen. Sie fragen sich also an einem Ort, wo ist es heute schon so warm und trocken, wie es hier in Zukunft sein wird? Und dann nehmen Sie die Baumartenempfehlung für diesen zukünftigen Standortstyp eigentlich in Ihre Entscheide hinein. Also Sie integrieren das. Es muss natürlich eigentlich eine Kombination sein. Weil heute sollten ja die Bäume auch gedeihen können. Wir haben jetzt eigentlich Arbeiten geleistet, dass man an jedem Punkt im Schweizer Wald sagen kann, was ist der analoge Waldstandort für diese zwei Klimazukünfte. Welches ist, dieses Problem können wir nicht lösen. Aber es ist ja auch häufig so, dass die nachher die gleichen Baumarten anzeigen. Also dann das Problem ist vielleicht gar nicht so groß. Grundlagenarbeiten dazu waren, dass man diese Höhenstufen überhaupt einmal modelliert hat. Das war nämlich, die gab es noch nicht. Wenn Sie da zum Beispiel ins Schweizer Mittelland schauen, da sehen Sie sehr viel Rot und Rot heißt submontane Stufe. Und das ist natürlich jetzt fachchinesisch. Submontane Stufe heißt, das ist der Bereich, wo es der Buche so richtig sauwohl ist. Das ist dieser Bereich. Und es gibt nur sehr wenige Bereiche, wo es so pink ist, zum Beispiel da bei Genf, ganz links unten. Das sind Eichenwaldstandorte, Kolinestufe. Wenn Sie jetzt da die erste Klimaprojektion drüberlegen, dann stellen Sie fest, okay, es wird sehr rot. Also die Buche könnte sich, der ist es da wirklich noch wohl. Es gibt aber schon eine Ausdehnung dieses Lilas. Bereichs. Und hier ist das noch extremer. Gerade hier jetzt in der Region Luzern ist eigentlich gar keine so große Veränderung sichtbar. Das hängt damit zusammen, dass es hier einfach viel regnet. Aber das werden Sie wissen. Also das ist nicht nur eine Wärmesache, sondern es ist eben auch eine Wassersache. Und wir haben diese Fachgrundlagen jetzt auch so umgebaut, da sind wir dran, dass man wirklich an jedem Punkt im Schweizer Wald, hier zum Beispiel irgendwo an der Lägeren bei Baden, dass man sich im Gelände hinstellen kann. Man muss, deswegen ist es vielleicht doch nicht einfach etwas für Laien, man muss wissen, welcher Standort, wie die Standortseigenschaften jetzt sind. Zum Beispiel steht da oben Seckenbuchenwald. Sowas, das muss man wissen. Manchmal kriegt man es aber einfach schon aus einer Karte. Also das liegt zum Teil vor. Und nachher gibt es Baumarten, die empfohlen werden. Das sind vor allem die, denen es heute gut geht und in Zukunft gut geht. Und zwar gleich noch in beiden Klimaprojektionen, oder? Das ist natürlich dann eigentlich super. Und es gibt auch die den Pfeil nach unten haben. Denen geht es heute zwar schon noch einigermaßen, aber in Zukunft sehen wir sie nicht mehr. Also so arbeitet diese App. Man kann sie auch schon anschauen gehen. Also es ist nichts zum Runterladen. Das ist einfach eine Webseite. Wenn man das jetzt umsetzt, diese Empfehlungen, dann ändern sich die Waldbilder. Wir haben das hier mal durchgerechnet für das Mittelland und Sie sehen ganz rechts außen, was beim starken Klimawandel noch empfohlen würde für einen Fichtenanteil in Zukunft. Das wäre etwa um die 10%, das wäre noch tragbar. Wenn man den schwachen Klimawandel annimmt, dann ist es ja so etwa 15. Im heutigen Klima wäre es etwa um 20%. Und hier haben Sie den Ist-Zustand. Das ist nach dem Landesforstinventar um das Jahr 2010 und 20 Jahre vorher. Also Sie sehen, das geht rapide hinab mit dem Fichtenanteil. Und diese Bilder da drüben, das links, das werden Sie immer weniger sehen. Also wenn die Förster die Bäume nicht schlagen, dann kommt halt ein trockenes Jahr oder der Borkenkäfer. Die räumen das auch auf. Diese kleinen Tierchen, die so überraschend große Auswirkungen haben können. Nun, das war auf der Ebene der Baumarten. Da hat man jetzt viel gearbeitet und hat sich überlegt, welche Baumart ist wo heute und in Zukunft geeignet und man hat die Grundlagen. Jetzt muss man das natürlich aber dann auch noch auf den Boden bringen. Also man muss sich überlegen, ja, wann habe ich überhaupt die Möglichkeit, etwas zu tun? Und da gibt es so Prinzipien zur Risikominderung. Und das sind eigentlich fünf. Also das erste ist, dass wir die Baumartenvielfalt erhöhen. Und die Idee ist da die gleiche dahinter wie bei einem Portfolio, dass man einfach nicht auf eine Karte setzt, sondern verschiedene Baumarten hat. Also man könnte auch ganz einfach sagen, Mischwald. Das ist ein Teil der Lösung. Der Mischwald sollte aber auch noch zukunftsfähige Baumarten drin haben, sonst nützt es dann nicht so viel. Dann kann man auch über die Strukturen arbeiten, also das ist sozusagen das räumliche Arrangement von kleinen Bäumen und großen Bäumen. Die sind normalerweise auch unterschiedlich, zum Beispiel empfindlich auf gewisse Schädlinge. Man kann mit der genetischen Vielfalt etwas erreichen. Ich komme zurück darauf. Und vielleicht noch das Letzte, man kann sich auch überlegen, ja, wenn die Wälder nicht so alt würden, dann ist man früher wieder dran mit der Möglichkeit, einen Wechsel der Baumart zu bekommen. Aber das ist sicher kein allgemeingültiges Prinzip, denn alte Bäume haben halt auch ihren Wert. Aber man macht sich jetzt einfach diese Überlegungen in diese Richtung und ich möchte das vor allem jetzt zeigen für die Frage, wann kann man die Baumartenvielfalt überhaupt beeinflussen. Sie sehen hier so, die Förster reden da von Entwicklungsstufen der Wälder, von den jüngsten, dem sagen sie Jungwuchs, Dickung, bis zu den ältesten, dem sagen sie Altholz. Und da sind Nadelbäume dargestellt, aber das gilt genauso gut für irgendwelche anderen Baumarten. Und die Baumartenvielfalt, die kann man eigentlich nur beeinflussen, wenn die Bäume da noch ziemlich jung sind und wenn viele dastehen. Oder dann ganz am Schluss, wenn man sich überlegt, wie, in welche Richtung möchte ich die nächste Generation gestalten? Oder? Diese Überlegungen machen sich die Förster. Hingegen dazwischen, da passiert eigentlich nichts mehr. Da werden eigentlich auch kaum noch Bäume geschlagen. Da ist diese Baumartengarnitur über Jahrzehnte eigentlich festgelegt. Und das heißt, es ist wirklich wichtig, dass man diese Situation hier in Jungwuchs-Stangenholz, dass man die erwischt und dort aktiv wird. Wenn man das heute nicht tut, dann sind die Baumarten sozusagen über einige Jahrzehnte einfach mehr oder weniger fix und eine Chance ist verpasst. Noch einmal zum Illustrieren, also in diesem Fall hier, ist übrigens im Eigental, auch bei Luzern in der Nähe hier, schöner Mischwald. Sie sehen sicher Laubbäume und Nadelbäume. Bei den Nadelbäumen sind es effektiv Fichten und Tannen, also es sind sicher drei Arten beteiligt. Wahrscheinlich sind bei den Laubbäumen sogar auch noch Bergahorne dabei. Also dann wären es sogar vier Arten. Eigentlich super. Bei der Verjüngung eines solchen Waldes wird sich der Förster die Gedanken machen, was soll jetzt in der nächsten Generation dastehen? Und je nachdem wird er auch, das läuft vor allem über das Licht für die nächste Generation, wird er größere oder kleinere Lücken schlagen für die, damit sich unterschiedliche Baumarten etablieren können. Die einen ertragen halt mehr Schatten und die anderen, die haben es lieber etwas heller. Das ist das andere Beispiel für Wahl der zukunftsfähigen Baumart. Sie sehen da in der Mitte Eichen mit den gelappten Blättern und darum herum Buchen. Die sind vielleicht zweijährig hier. Und man kann das natürlich einfach laufen lassen, dann setzt sich einfach der Stärkere durch. Normalerweise ist das heute die Buche. Oder man kann durch Pflege kann man erreichen, dass eben auch Eichen erhalten bleiben. Und in diese Richtung wird jetzt, also ja, agieren eigentlich viele Förster schon. Ein Problem dabei möchte ich nicht verschweigen. Sie sehen dieses Bäumchen hier, das ist vielleicht 40-jährig. Und ja, es sieht irgendwie etwas schütter aus, man könnte auch sagen verstümmelt. Wir haben in der Schweiz im Moment sehr hohe Bestände an wilden Huftieren. Das sind Rehe und Hirsche. Und das sind natürlich ganz hübsche Tiere, oder? Das ist ja klar. Aber sie haben halt ihren Effekt. Und sie führen tatsächlich dazu, dass in doch recht ausgebreiteten Regionen fast nichts mehr aufbringt, was zukunftstauglich ist. Also, wenn Sie zum Beispiel dieses Beispiel hier sehen, ich sehe da Tannen, das hier zum Beispiel sind Weißtannen, hier sehe ich Eschen, da ganz drüben links sehe ich einen anderen Laubbaum, das ist eine Vogelbeere und es hat auch noch Fichten drin. Vier Baumarten auf dieser ganz kleinen Fläche, eigentlich eine super Ausgangslage. Nun müssen Sie einfach wissen, das ist in einem Zaun drin. Und rundherum, da ist nur Fichte. Alles andere wird einfach weggefressen. Und deswegen begrüße ich es auch sehr, wenn der Wolf kommt. Und diese Diskussion läuft eigentlich nie. Das sind immer nur die Schafe und die Raubtiere. Also nein, eigentlich sind es ja die Bauern natürlich. Es geht um Menschen, es geht nicht um Tiere. Aber das auch sehr viel mit den Waldleistungen der Zukunft zu tun hat, das geht eigentlich komplett vergessen. Und ich bin auch klar der Meinung, obwohl ich Vegetarier bin, es braucht die Jagd. Sonst können wir das Problem nicht handeln. Nun, es gibt auch noch offene Fragen. Sie sehen hier eine Eiche, die sich ganz von selbst eingestellt hat auf etwa 1300 Metern. Rundherum wachsen nur Fichten. Und ja, wahrscheinlich hat ein Eichelherr einen Ausflug gemacht dahin und hat die da halt gepflanzt. Und der Förster, der hat das gesehen und hat sofort da einen Käfig drum gemacht, nicht damit die Eiche nicht abhaut, aber damit das nicht gefressen wird, oder? Und also in diese Richtung, eigentlich könnte man sagen, ja, vielleicht bringt sie es durch und in Zukunft könnte es ihr wohl werden da oben. Es wird ja wärmer. Und deswegen stellen wir uns die Frage, kann man denn heute schon die Baumarten an ihren zukünftigen Standorten, kann man sie dort schon hinbringen, damit sie sich dann auch natürlich verjüngen? Also man möchte eigentlich so viel wie möglich die Natur nachher spielen lassen und nur etwas nachhelfen. Man fragt sich auch, wie viele Klimaanpassungen lässt sich mit genetisch anderen Bäumen herausholen, und bitte jetzt nicht wegsagen. Also es geht nicht darum, dass wir sie genetisch manipulieren. Es geht darum, dass wir Samenherkünfte nehmen, also den Samen nehmen von Orten, wo die Bäume sich schon jetzt an mehr Trockenheit und Wärme angepasst haben. Zum Beispiel Buchen aus Kalabrien. Um das geht es. Und da mache ich jetzt einen kleinen Exkurs in dieses Projekt Testpflanzungen. Sie sehen hier eine solche Pflanzung. Man kann dieses geometrische Muster lieben oder nicht. Man kann es als Kultur ansehen. Übrigens auf Französisch heißt Waldbau, also das heißt Sylviculture. Also das ist sicher nicht auch das Modell für die Waldbewirtschaftung. Das erzählen Sie bitte nicht, dass ich das propagiert habe, sondern das ist wirklich ein wissenschaftlicher Versuch, wo man verschiedene Baumarten vergleichen will. Und die Projektidee ist wirklich, dass man diese Verschiebungen der Habitate der Bäume, also des Wohlfühlbereichs, dass man das vorwegnimmt und dass man sie dort schon mal hinpflanzt, wo sie in Zukunft wahrscheinlich ein passendes Klima finden, beziehungsweise sogar etwas darüber hinaus. Denn wir möchten ja wissen, wie weit wir da gehen können. Wir planen 57 Pflanzungen in der ganzen Schweiz mit 18 Baumarten und 7 von diesen Samenherkünften. Und Sie sehen nachher eine Karte, wo das stattfinden soll. Im Moment ist es so, wir haben die Baumarten gewählt, diese Herkünfte gewählt, die Pflanzen stehen in der Baumschule und die Flächen werden im Moment vorbereitet, das heißt geschlagen, ganz konkret. Also man räumt die alten Bäume weg. Realisiert werden sollten diese Pflanzungen ab diesem Herbst und wir wollen das etwa 30 Jahre untersuchen. Vielleicht danach noch länger, aber darüber möchte ich jetzt nicht spekulieren. Und da sind auch viele Partner im Boot. Also BAFU, das ist das Bundesamt für Umwelt, unser Hauptsponsor da. Und viele Kantone machen mit. Das hier ist die Lage dieser Pflanzungen. Sie sehen, das ist wirklich in der ganzen Schweiz von da unten von Genf bis irgendwo ins Unterengadin und vom Tessin bis nach Schaffhausen. Und auch in Luzern hat es Pflanzungen. Kanton Luzern macht auch mit. Die Pflanzungen sehen dann manchmal so schön schachbrettartig aus, manchmal auch etwas weniger schön, weil ja der Wald ist kein Golfplatz, oder? Da hat es Hindernisse drin und Bäche und ich weiß nicht was. Und Sie sehen hier den Umweltgradienten am Beispiel der Höhenlage. Also es gibt wirklich Standorte, die sind ganz tief und solche, die sind ganz hoch. Wir probieren das wirklich abzudecken. Ist ein auch etwas gewagtes Projekt, muss ich sagen. Also ich habe ziemlich Respekt davor. Also die ganze Logistik, aber auch eigentlich lässt man sich auf etwas ein in einer Zeit, wo man normalerweise nur so in vierjährigen Forschungsprojekten denkt. Und wir müssen dann hier natürlich einen längeren Atem haben. Also wir sind eigentlich jetzt schon 3 Jahre dran. Und es ist noch keine Pflanze draußen. Nun, ich komme zum Fazit. Nach diesem Ausblick in die Forschung, ich habe zeigen wollen, dass Hitze, Trockenheit und Schädlinge, dass die den Bäumen zusetzen, schon jetzt, aber wir sind da noch nicht beim Ende der Fahnenstange. Also da wird noch mehr auf uns zukommen und das wird auch zu Absterbeerscheinungen führen. Wie Sie in diesem Bild mit dem Mischwald gesehen haben, ja, da ist es unwahrscheinlich, dass gleich alles drankommt. Das wird wahrscheinlich mehr so etwas mosaikartig ablaufen. Die Laubbäume, die breiten sich auf Kosten der Nadelbäume aus. Das kann man sehen, wie man's will. Das ist einfach so. Wir haben Entscheidungsgrundlagen, um jetzt zu bestimmen, welche Baumart wo. Das ist vorläufig eigentlich mal gesichert, dass das da ist. Was wir jetzt einfach noch machen, wir versuchen das zu bestätigen, zu verfeinern, zum Beispiel mit diesem Projekt Testpflanzungen. Und diese Vielfalt der Baumarten, das ist wirklich der Schlüssel zur Anpassung und dann letztlich auch zur Sicherstellung der Waldleistungen. Das ist meine letzte Folie. Ich möchte es nicht unterlassen, den Hauptsponsoren hier zu danken. Das ist das Bundesamt für Umwelt. Und im Forschungsprogramm war ich eigentlich nur der Koordinator. Ich habe da sonst nicht viel gemacht. Also die Resultate, das waren wirklich andere Forschende und ich darf die jetzt einfach hier als Botschafter erzählen. Und jetzt vielleicht noch zurück zu diesem Bild. Das haben wir schon mal am Anfang gesehen. Weshalb Toskana? Haben Sie eine Idee? Ich kann schon helfen. Wir haben vor 2 Jahren haben wir mal eine Analyse gemacht, wie es denn aussieht um die Waldstandorte, die im Moment in der Schweiz am trockensten sind, so Region Genf oder Region Basel. Und uns überlegt, ja, wo ist da die Analogie? Also ich meine, die Analogie in Luzern, das ist nachher relativ einfach zu finden. Da geht man halt nach Genf zum Beispiel und da klappt das. Oder wenn man irgendwo an einem Berghang heruntersteigt, da klappt es auch. Aber in Genf ist nachher fertig. Und man ist tatsächlich zum Schluss gekommen, das könnte in Südeuropa liegen, zum Beispiel in der Toskana. Und wir sind dann auf diese Standorte gegangen und haben gesehen, haben uns inspirieren lassen, was wächst denn dort. Und ja, es wachsen Bäume. Es sind andere Bäume, als wir sie jetzt haben. Das ist eigentlich nicht weiter schlimm, oder? Wir müssen uns auf diese Veränderung einstellen. Und wir könnten ja auch das Positive sehen. Vielleicht gibt es dann mehr Trüffel bei uns. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Ich hoffe, die Lecture hat dir gefallen, du hast etwas Neues erfahren und etwas Neues dazugelernt. Und jetzt bist du gefragt. Wie du weißt, kannst du uns jederzeit eine Frage schicken, die du gerne von WissenschaftlerInnen beantwortet haben willst. Fällt dir aber gerade keine passende Frage ein, aber du hast eine Wissenschaftlerin oder einen Experten im Kopf, den du gerne auf der AHA-Bühne sehen willst? Auch diese Inputs kannst du uns gerne schicken. Am besten über unsere Website aha-festival.ch. Den Inputs gehen wir sehr gerne nach und die besten Fragen werden am Festival und in diesem Podcast beantwortet. Außerdem, wenn du wissen willst, wie das Festivalprogramm für die dritte AHA-Ausgabe am 29. und 30. Januar 2021 aussieht, abonniere unseren Newsletter. Wir halten dich da gerne auf dem Laufenden. Den kannst du ebenfalls über unsere Website abonnieren. Und keine Angst, wir spammen dich nicht zu. Es gibt nur ein paar wenige Newsletter im Jahr mit den wichtigsten Infos für Interessierte. Und wie immer, folgt uns auf Spotify, bewertet uns bei Apple Podcast, überschüttet uns mit Sternchen und Kommentaren. Christoph und ich freuen uns sehr darüber. Und wenn du nichts verpassen willst, folge uns auf Instagram und Facebook. That's it. Aha. Ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Hillmann und mir, Anna Matjaschewitsch. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Mišić.